Kreativ von Emmy Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung, für intuitives Essen und für ganzheitliche Frauengesundheit. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen in den Griff zu bekommen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Zu Beginn dieser Folge möchte ich eine ganz, ganz klare Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird es darum gehen, wie im Detail meine Essstörung ausgesehen hat, was ich da so gemacht habe, welches Gewicht ich teilweise gehabt habe und was ich gegessen habe, was nicht und so weiter und so fort. Wenn das für dich aktuell noch too much ist, wenn du noch an dem Punkt bist, wo du sagst, es würde mich beeinflussen, sowas zu hören, es würde mich so beeinflussen, dass ich mein Verhalten, mein Denken ändern würde und die positiven Aspekte würden nicht überwiegen, was natürlich mein Wunsch mit dieser Folge ist, dass du dich verstanden fühlst, dass du die Mechanismen meiner Reise verstehst, um daraus zu lernen. Das ist ja die Idee der Folge. Dann hör dir die Folge am besten nicht an. Ich habe die allermeisten Folgen so aufgenommen, dass da keine Details aufgezeigt, dargestellt werden. Und dann hör dir lieber die an. Und nur wenn du wirklich an dem Punkt bist, wo du sagst, Zahlen, Kilogrammangaben, dann irgendwie die Darstellung von essgestörten Verhaltensweisen, Denkmuster, die in Richtung Essstörung gehen, können mich nicht schocken, dann hör dir bitte diese Folge an. Versuch da gut in dich reinzufühlen, zu hören, für dich zu entscheiden, ob das dir jetzt gut tut oder nicht. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, ob ich das einfach lassen soll, ob ich dann die Details weglassen soll, ob ich da so ein bisschen, an der Oberfläche bleiben möchte. Dann habe ich mich aber ganz bewusst dafür entschieden, das nicht zu tun, weil ich immer noch finde, vor allem als Systemikerin bin ich der Ansicht, jeder und jede ist für sich selber verantwortlich. Und wenn ich das jetzt im Voraus mitteile, dann kannst du für dich entscheiden, ist es für dich zu viel gerade oder ist es für dich okay, das zu hören? Weil, das ist auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, es steht und fällt mit Authentizität, mit Ehrlichkeit, mit Offenheit. Das wird auch Teil der Folge sein, was das Thema Scham mit dem Ganzen zu tun hat. Deswegen möchte ich jetzt wirklich in die Tiefe gehen. Wenn du das Gefühl hast, das ist nichts für dich, dann hör dir diese Folge besser nicht an. So, dann lege ich jetzt los und gehe in eine wirkliche Herzensfolge, die heute so unbedingt rausgemusst hat, weil mir klar geworden ist, dass ich das Konzept des intuitiven Essens jetzt seit 16 Jahren kenne. Da habe ich auch langsam das Gefühl, ich werde wirklich alt, vor allem weil ich es nicht mit 5 Jahren oder so kennengelernt habe. Ich kenne das Konzept des intuitiven Essens jetzt seit 16 Jahren und habe festgestellt, dass es 8 Jahre lang nicht funktioniert hat. 8 von diesen 16 Jahren habe ich das Konzept gekannt, auch relativ detailliert, würde ich jetzt sagen. Und es hat für mich einfach nicht funktioniert. Und in dieser Folge heute geht es genau darum, nämlich meine Fehler und Erkenntnisse aus 8 Jahren des Nicht-Funktionierens und weiteren 8 Jahren des Funktionierens zusammengefasst. Das möchte ich heute mit dir teilen. Es wird ganz, ganz viel um meine Geschichte gehen. Ich weiß, dass das auch ganz, ganz viele von euch betrifft, die sehr, sehr ähnliche Wege irgendwie hinter sich haben. Und vielleicht kann ich da, das wäre der Wunsch, der hinter dieser Folge steckt bei mir, dir ein paar Fehler und ein paar Umwege ersparen, die ich gehen habe müssen, dass ich jetzt an dem Punkt bin, an dem ich gerade bin. Weil damals gab es keine Podcasts, Surprise, oder irgendwas in der Richtung, außer Bücher und irgendwelche Foren, die jetzt auch nicht gerade sehr vorteilhaft waren. Das kommt aber alles noch. Jetzt kommt also eine Zusammenfassung, eine Kurzzusammenfassung, die glaube ich gar nicht mal mehr so kurz ist, meiner Geschichte. Wenn du den Podcast schon ganz lange hörst, dann kennst du da sicher schon Auszüge daraus, aber ich bin mir ganz sicher, du kannst aus dieser Folge viel für dich mitnehmen. Also bleib dran, hol dir was zu trinken, einen Kaffee oder einen Tee oder ein Wasser oder was auch immer du jetzt gerade zur Hand hast und worauf du Lust hast. Mach's dir gemütlich, setz dich in die Sonne oder ja, chill dich einfach aufs Sofa. Es fängt eigentlich bei mir so an, dass ich mein ganzes Leben lang, seit ich mich erinnern kann, ein Thema mit Essen gehabt habe. Also es ging schon los in der Kindheit, in der sehr frühen Kindheit, so mit emotionalem Essen, auch mit daraus resultierendem Mehrgewicht, das immer mal mehr oder weniger stark war, hatte Hintergründe emotionaler Natur, wie es bei mir in meiner Ursprungsfamilie ebenso, naja, stabiler oder instabiler in der Zeit war. Und ich hatte dann irgendwann in meiner, ja, späten Kindheit, frühen Pubertät, würde ich sagen, den Wunsch, dieses Mehrgewicht loszuwerden. Und es war auch ein Teil dieser ungünstige Umgang damit in meiner Familie, würde ich jetzt heute rückblickend sagen, der dann, also diese zwei Komponenten, die dann zu diesem gestörten Essverhalten geführt haben. Das emotionale Essen könnte man ja auch schon als gestörtes Essverhalten deklarieren, aber so richtig, dass es in die Extreme gegangen ist, war dann erst, als ich so gegen, ja, 12, 13 oder so war. Und wenn ich sage, ich habe alles durch, was Essstörungen angeht, dann stimmt es, glaube ich, auch. Also von extrem wenig Kalorien mit Angst oder sogar richtig Panik vor Essen, über exzessiven Sport bis hin zu Essanfällen, Übergeben, irgendwelchen Substanzen, die das Ganze kompensieren sollen. Also das habe ich wirklich alles einmal durch. Das Problem in Anführungszeichen war nur, dass ich das Ganze verdammt gut verstecken konnte und dass mein Gewicht nie im auffälligen Bereich war. Also es haben faktisch sehr wenige Leute von meiner Situation mitbekommen. Das war für mich in der Zeit wichtig, dass das niemand mitbekommt, und meine Krankheitseinsicht war auch relativ gering, würde ich sagen. Das ist ja auch Teil der atypischen Anorexie, die ich dann im Endeffekt hatte. Dadurch habe ich aber auch nie irgendwie adäquate Hilfe bekommen und habe mich immer irgendwie so allein durchgeschlagen, bis ich dann wirklich selber irgendwann diesen Rock Bottom erreicht habe und dann angefangen habe, so das Thema anzugehen. Und dann habe ich mir so in meinen Mitte-Zwanzigern langsam Hilfe gesucht, was natürlich krass ist, wenn man überlegt, dass es über 20 Jahre dann waren. Das ist echt, hört sich sogar für mich richtig übel an, obwohl ich es ja erlebt habe. Und ein ganz, ganz großes Thema war das Thema Scham. Ich habe mich sehr geschämt für das, wie es mir gegangen ist, meine Verhaltensweisen, dann auch teilweise, wie schlecht ich ausgesehen habe. Also Scham war ein ganz, ganz großes Thema. Die Scham hat aber auch wieder dieses Essensthema, in Anführungszeichen gefüttert. Ich habe sehr viel verheimlicht. Ich hatte einen sehr geringen Selbstwert, zumindest im Innen nach außen. Ist es, glaube ich, nicht so stark angekommen, würde ich sagen. Aber Scham, Verheimlichen, Verstecken, Doppelleben und so weiter, das waren so die treibenden Kräfte meiner Essstörung, würde ich sagen. Und das war jetzt nur so, ja, die sehr, sehr, sehr kurze Kurzfassung. Das Konzept des intuitiven Essens habe ich dann so mit 19 das erste Mal kennengelernt. Das war dann so in einer der schlimmsten Phasen, würde ich heute sagen. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich sehr viele Essanfälle mit Erbrechen in einer emotional sehr schwierigen Lebenssituation. Und kennengelernt habe ich dieses Konzept des intuitiven Essens unter einem ganz anderen Namen, nämlich kennen vielleicht manche noch natürlich schlank, hieß es damals. Und da ging es halt wieder um das Thema Abnehmen und kennengelernt habe ich das in einem Abnehmforum. Also die Idee war damals wieder natürlich essen zu lernen und dabei abzunehmen. Und das ist schon der Fehler Nummer eins. Wer meinen Podcast kennt, der weiß, ich finde das absolut fatal, wenn jemand versucht, natürlich zu essen und natürlich essen zu lernen, um damit abzunehmen. Und damals war mein Ziel, das weiß ich noch ganz genau, ich wollte 47 Kilo oder weniger wiegen. Also da ist schon mal ganz klar, wo wir hier unterwegs sind. Überall habe ich mir diese 47 Kilo da aufgeschrieben und dann war schon klar, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, also Katastrophe, das wird niemals in eine gesunde Richtung führen, wenn diese Ziele, wenn dieses niedrige Gewichtsziel da die Basis für das natürliche Essen sein soll. Weil kein Körper, also kaum, ich will nie, niemals nie sagen, aber kaum ein Körper wird auf dieser Gewichtsschwelle stehen bleiben und natürlich essen. Dann der Fehler Nummer zwei war, ich habe auch zu dieser Zeit nur am Essen herumgedoktert. Also ich habe nur auf der Handlungsebene versucht, in Anführungszeichen auf den Körper zu hören. Was genau damals die Leitlinien waren von diesem natürlich schlank Konzept, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso ist wie vom intuitiven Essen, dass man isst, wenn man Hunger hat, was man möchte, jeden Bissen genießt und aufhört, wenn man satt ist. Und das konnte natürlich 0,0 funktionieren, wenn ich die 16 Jahre davor kein natürliches Essverhalten hatte und schon gar nicht, wenn ich versucht habe, damit auch noch abzunehmen. Und meine gesamte emotionale Verfassung und Lebenslage war zu dem Zeitpunkt auch so mies, dass ich das Problem mit dem Essen auch wirklich gebraucht habe, um mich nicht in diesen 251 Baustellen und Konflikten, um alles Mögliche kümmern zu müssen. Also das würde ich heute wirklich sagen, das waren die größten Fehler, dass ich erstens versucht habe, natürlich abzunehmen, sozusagen, dass ich dann nur am Essen rumgedoktert habe, also nur auf der Handlungsebene rumgedoktert habe und dass ich mich meinen Problemen, die ich zu dem Zeitpunkt im Leben hatte, nicht gestellt habe, weil das zu dem Zeitpunkt einfach viel zu viel gewesen wäre. Also ich habe ja dann auch noch Abitur zu dem Zeitpunkt gemacht, was ja auch nicht ohne ist und hatte einfach so viele Themen in meinem Leben, dass das Essen habe ich noch gebraucht. Und dann habe ich das Projekt natürlich schlank auch ziemlich schnell wieder begraben, weil es mir ja nicht die Erfolge gebracht hat, wie ich mir das erwünscht habe. Und bis ich dann circa 22 war, ging es genauso weiter wie davor. Dann habe ich ja studiert, in der WG gewohnt, habe auch viel Party gemacht, habe in der Mensa gegessen und einerseits ging es mir dann emotional deutlich besser. Also das ist auch so, glaube ich, der Trend durch die ganze Podcast-Folge, dass es mir dann eigentlich so ab dem ich 19 war, einerseits emotional deutlich besser gegangen ist, weil ich Abstand zu meinem alten Leben bekommen habe, sehr schnell Anschluss gefunden habe und wirklich so das Gefühl hatte, okay, jetzt beginnt ein neuerer, besserer Lebensabschnitt für mich. Das war absolut dominierendes Gefühl und das sehe ich auch heute rückblickend noch so. Andererseits gab es halt auch extrem viele Trigger durch Party, durch Auswärtsessen, Ja, was mich immer wieder in so einen Kompensationsmodus gebracht hat, so dass ich dann so mit 22 noch mal einen richtig, richtig krassen Tiefpunkt hatte. Und der hat mir dann so eine neue Sicht auf die Dinge verschafft. Ich habe dann da neue Bücher kennengelernt, nämlich ein wichtiges Buch für mich damals war Abnehmen und dabei genießen von der Doris Wolf und von Paul McKenna, Ich mach dich schlank. Du siehst schon, also es war immer noch diese Verbindung von dem intuitiv Essen und Abnehmen, weil Abnehmen war definitiv bis noch ganz, ganz, ganz weit in meine 20er immer so das oberste Ziel. Und die beiden Bücher waren wirklich unglaublich wichtig auf meinem Weg, würde ich sagen, weil ich vor allem von Doris Wolf mich so verstanden gefühlt habe, wie eigentlich nie zuvor. Also dieses Buch fand ich damals richtig gut. Ich würde jetzt nicht empfehlen, das zu lesen. Also das ist definitiv keines von beidem, sowohl nicht die Doris Wolf als auch nicht das von Paul McKenna. Für mich war das damals aber so ein Aha-Moment, weil zum ersten Mal diese Verknüpfung zwischen, wie geht es mir in meinem Leben und welche Funktion hat das Essen? Klar geworden ist oder diese Verknüpfung so hergestellt worden ist. Und diese zwei Bücher haben mir schon gut getan, also vor allem das von der Doris Wolf, aber es hat dann auch noch mal 5 Jahre gedauert, bis ich dann so richtig die Kurve gekriegt habe, weil das Hauptproblem weiterhin war, ich wollte immer noch abnehmen, weil ich immer noch daran geglaubt habe, wenn ich nur schlanker werde, dann werde ich glücklicher, dann werden sich meine Probleme in Luft auflösen und das schöne Leben wartet quasi jenseits der 50 Kilogramm Marke. Und solange dieser Gedanke bei mir da war und ich nicht wirklich dieses Thema losgelassen habe und natürlich auch aus gutem Grund nicht loslassen konnte, das kommt noch, bin ich da einfach nicht weitergekommen. Aber es waren wichtige Schritte auf meinem Weg, würde ich sagen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mein Gewicht natürlich auch noch mehrmals täglich kontrolliert. Ich habe das dokumentiert. Ich habe viel Kaffee getrunken, wenig Wasser getrunken. Du kennst das ganze Spiel und auch meine Angst vor dem Essen war zu dem Zeitpunkt noch so groß, dass mich, also je nach emotionaler Verfassung natürlich, wenn ich schlecht in einer schlechten emotionalen Verfassung war, dann konnte mich ein bisschen Croissant schon aus der Bahn werfen, wenn der nicht in mein Tageskonzept gepasst hat. Und das war schon, also es war schon mit, auch mit 22 schon noch massiv, würde ich heute sagen. Und ich habe also immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Ich habe den Fokus auf das Abnehmen, die Gewichtskontrolle so gelegt. Ich hatte Angst vor dem Essen. Es sind keine Fehler. Es war halt so. Und Fehler ist jetzt nicht so, dass ich das bereue oder dass ich jetzt mich verurteile. Überhaupt nicht. Sondern das waren einfach Gründe, warum es nicht funktionieren konnte. Und ich habe natürlich auch weiterhin nur auf dieser Handlungsebene herumfuhrwerk, her, wie sagt man da, rumgefuhrwerkt, ich glaube, so ist es. Und das konnte halt nicht funktionieren. Das Einzige, was halt besser geworden ist, ist, dass ich Abstand bekommen habe zu dem, was alles vorher passiert ist, dass ich eigentlich so ein bisschen, dass mir das passiert ist, dass ich durch den Abstand, durch die netten Freunde in der Uni und ja, einfach die coole Umgebung in München, ich dadurch halt ja in einer besseren emotionalen Verfassung war. Im Studium lief es immer gut bei mir, das war auch in der Schulzeit nicht so. Und dadurch habe ich einfach eine bessere emotionale Verfassung bekommen, die dann schon die Grundsteine für das andere gelegt hat. Dann so zwischen 22 und 28, dann wurde es schrittweise leichter. Also da habe ich wirklich durch das Studium, durch die Freunde, durch die Arbeit neben dem Studium, die mir auch Spaß gemacht hat, wo ich sehr viel Kompetenzerfahrung hatte und vielleicht auch durch das bisschen reifere Alter, das ich dann hatte, einfach mehr Selbstwert abseits von dem Thema Aussehen gewonnen. Das war wichtig, das war dann so die Basis für das, was dann später gekommen ist. Ich habe dann auch mit Sport angefangen, der mir wirklich Spaß gemacht hat, habe dann auch so, ja, viel Sport gemacht, der nicht körperbezogen war. Zum Beispiel bin ich ganz viel in den Bergen gewesen und das, also so meine Bergliebe war immer schon da, aber war halt viel irgendwie an doch immer Kompensation geknüpft. Und später war dann der ganze Bergsport einfach Spaß und einfach, ja, immer noch halt meine Bergliebe. Und ich bin da gerne hingegangen und habe dann wirklich das für mich halt so krass entdeckt, dass mich das so glücklich macht und eben auch eine emotionale Stabilität gibt. Und bin dann weggekommen von diesem kalorienbezogenen Laufen zum Beispiel, was ich ja ganz lange gemacht habe, dass ich das halt wirklich mir als erarbeitete Kalorien irgendwie verbucht habe. Und das habe ich da dann so schrittweise aufgehört. Obwohl ich ab und zu immer noch bei Läufen dann mitgemacht habe, aber eher so aus einer Gaudi in der Gruppe und bin dann eben eher zu einem Sport gekommen, der mich glücklich gemacht hat. Und ein ganz wichtiger Punkt war, dass ich mich von meinem Ex-Freund, also von meinem damaligen Freund getrennt habe, was einer der Hauptdurchbrüche war. Den habe ich in der Zeit damals, also ich hatte den schon ganz lange, seit ich 17 war und hab den auch immer so unbedingt gebraucht, weil ich mich sonst so allein gefühlt habe. Und der war irgendwie so meine Stütze. Und als ich dann in so einer guten emotionalen Verfassung war und mich so mein Leben so stabilisiert habe, habe ich den einfach nicht mehr gebraucht. Und das war einer der größten Veränderungspunkte, dass ich es geschafft habe, mich von ihm zu trennen. Und es war wirklich meine Entscheidung, meine bewusste Entscheidung, das zu machen. Und ja, das war einer der wichtigsten Punkte, würde ich heute sagen. Ich habe dann auch gedatet und nochmal einen ganz anderen Blick auf mich selbst dadurch bekommen und auch einen anderen Selbstwert gespiegelt, also einen anderen Wert gespiegelt bekommen, was meinen Selbstwert erhöht hat, was ja nochmal irgendwie einen Schritt in eine positive Richtung gemacht hat. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und war dann so big in love und er auch. Und diese Liebe und Unterstützung, die ich von ihm dann so bekommen habe, hat mir so den letzten Push gegeben, dass ich mir vorgenommen habe, jetzt fange ich wirklich an aufzuräumen bei mir. Und das war dann so richtig der Durchbruch, würde ich sagen. Und es war auch so ein proaktiver Durchbruch. Also der richtige proaktive Durchbruch. Der erste war, dass ich mich getrennt habe. Der zweite war, dass ich dann gedatet habe. Der dritte war, dass ich meinen Mann kennengelernt habe. Und da war ich dann so stabil in mir, dass ich wirklich das proaktiv dann angehen habe können, mich ja meinem Leben zu stellen, was ja eigentlich hinter diesem ganzen ich brauche das Thema Essen steht. Du brauchst etwas Riesiges in deinem Leben, das dich von deinem Leben abhält. So paradox es ist, aber du brauchst was Riesiges in deinem Leben, was dich von deinem Leben abhält, dass du nicht dein Leben leben musst. Weil das Leben, das du gerade leben musst, erstmal bedeuten würde, du räumst auf, du räumst auf, du räumst auf. Und das ist fucking anstrengend. Das kann dir nur leider niemand abnehmen. Ich habe also schrittweise mein Leben aufgeräumt und mein Leben auch so richtig geil gemacht, würde ich heute sagen. Ich habe mich selbst einmal komplett auf links gedreht und zwar in mini, mini, mini kleinen Schrittchen. Und es war mir damals auch, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ich habe angefangen, intuitiv und immer der Freude nach mein Leben aufzuräumen und zu gucken, passt es oder passt es nicht, was ich hier gerade mache. Ich habe mir eingestanden und auch anderen erzählt, dass ich eine Essstörung habe. Das war auch extrem wichtig, um dieses Doppelleben aufzugeben. Da habe ich auch schon mal eine Folge dazu gemacht, relativ am Anfang, wie wichtig es ist, anderen von der Essstörung zu erzählen. weil du damit diesen Vorhang des Schweigens hebst, diese Scham, dieses Doppelleben, dieses Verstecken, so unangenehm das auch sein kann, aber für mich war das extrem wichtig und befreiend, das anderen Leuten zu erzählen. Dann habe ich schrittweise die Waage abgeschafft. Heute habe ich wirklich, glaube ich, mich seit Jahren nicht mehr gewogen. Ich habe mich auch in der Schwangerschaft nicht wiegen lassen. Da habe ich ja auch mal in der Folge drüber gesprochen. Ich habe auch überhaupt keine Waage mehr im Haus. Also so das Thema Waage ist erledigt und Gewicht. Dann habe ich angefangen, intuitiv zu essen und mir dafür auch dann Unterstützung gesucht. Das habe ich auch dann nicht mehr alleine gemacht. Dann habe ich die Ursachen von meiner Essstörung erkannt und daran gearbeitet. Und ich muss auch wirklich sagen, das tue ich auch heute noch. Also da bin ich ganz ehrlich und da darf man keine Illusionen haben. Ich bin definitiv noch lange nicht am Ziel. Das Gute ist, wir werden alle nie am Ziel sein. Wir werden alle und den Rest unseres Lebens an uns und unseren Themen arbeiten dürfen. Bei mir sind es halt die Themen, die dann meistens rauskommen, obwohl das echt schon ein Randthema geworden ist. Aber grundsätzlich meine Ursachen für diese Essthematik, wieso habe ich die gebraucht? Das ist eine Kernaufgabe deines Lebens. Dann habe ich meine berufliche Zukunft verändert. Hab ganz, ganz viel nebenzu an Ausbildungen gemacht, habe meinen Freundeskreis aussortiert und so ein bisschen in eine andere Richtung erweitert, was auch nicht ganz einfach war und ich arbeite da auch immer noch dran. Dann habe ich gelernt, meine Emotionen anders zu regulieren und Grenzen zu setzen. Ja, da arbeite ich auch noch wahnsinnig dran. Mein Mann, wenn das jetzt anhören würde, manchmal hört er es an, aber ich weiß nicht, ob er die Folge anhört, der wird denken, da hat sie noch was zu tun. Bin ich auch ganz ehrlich. Und ich versuche auch bewusster mit meinen Triggern umzugehen. Das ist auch wirklich eine Kernaufgabe für jeden. Und wenn du hier zuhörst, dann für dich ganz besonders. Und ich habe die Bücher von Jeanine Roth kennengelernt. Und das ist nochmal, das war einer der besten Punkte auf meinem ganzen Weg, dass ich das Buch Fühle dich selbst und iss, was du willst gelesen habe. Also es ist, glaube ich, das beste Buch, das ich in meinem Leben gelesen habe. Ich liebe ja auch das Buch Ungezähmt von der Glennon. Weißt du bestimmt, aber dieses Buch Fühle dich selbst und iss, was du willst, das war wirklich für mich der Durchbruch. Da habe ich dann auch angefangen zu meditieren danach und das war wirklich, ja, würde ich sagen, eins der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Ich glaube, ich verlinke es nochmal unten, auch wenn ich schon so oft verlinkt habe. Ich glaube, in den ersten 50 Folgen ist jedes Mal dieses Buch verlinkt, aber es ist einfach so toll. Das kann niemand schaden. So. Jetzt habe ich ganz, ganz viel von mir erzählt. Das ist einfach Sinn dieser Folge. Wie sieht denn mein Essverhalten heute aus? Und ich kann dir sagen, in der meisten Zeit esse ich, wenn ich Hunger habe, das, was gerade da ist im Zweifelsfall, was ich lecker finde. Mal mehr oder weniger Gemüse. Jetzt mit Kleinkind im Haus gibt es zwar viel Gemüse, aber wenig Zeit für die Mutter, das Gemüse zu essen. Also meine Ernährung ist eher brotlastig, würde ich jetzt mal sagen. Versuche aber immer wieder mir Zeit zu nehmen, alleine zu essen, mir was Schönes herzurichten, einzukaufen und so weiter. Aber das Wichtigste ist, ich denke nicht darüber nach. Ich wache nicht morgens auf und denke mir, was habe ich gestern gegessen? Außer mir ist schlecht oder so. Ich gehe nicht ins Bett und denke mir, wie war der Tag heute? Was habe ich heute gegessen? Was muss ich morgen machen, dass es wieder ausgeglichen ist? Das ist vorbei. Ich esse, höre auf zu essen, mach irgendwas und esse wieder und höre auf zu essen, mach wieder was. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, dreimal am Tag schöne Fotos von deinem Essen zu machen, auf Instagram zu posten und drunter zu schreiben, wie viel Kalorien das hat oder irgendwas in der Richtung, das ist eine Essstörung. Sondern das Ziel ist, du denkst nicht mehr übers Essen nach. Du merkst, wenn du dich nicht mehr so gut fühlst und denkst dir, habe ich gerade viel Verarbeitetes gegessen? Vielleicht sollte ich mal wieder gucken, dass ich mehr Abwechslung in mein Essen reinbekomme und ein bisschen mehr kochen und ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Das merkst du dann aber auch. Im Großen und Ganzen isst du, worauf du Bock hast. Und es ist für die meisten, die hier zuhören, eh schon verdammt gesund. Weil die wenigsten, die hier zuhören, schreiben mir gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, die wenigsten, die hier zuhören, haben ein Problem, gesundes Essen zu Hause zu haben und gesundes Essen zu essen. Gesund in Anführungszeichen. Du weißt, ich bin intuitive Essensverfechterin, aber es gibt trotzdem weniger sinnvolle und mehr sinnvolle Lebensmittel. Mehr Spaß essen, weniger Spaß essen. Und die meisten, die hier zuhören, dürfen ein bisschen mehr Fett essen und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich muss da nicht ins Detail gehen. Du weißt, was ich meine. Ziel ist es, du denkst nicht mehr drüber nach. Du isst, um zu leben und lebst nicht, um zu essen oder nicht zu essen. Dazu habe ich auch in letzter Zeit eine Podcast-Folge gemacht, nämlich die Folge Nummer 94, wie dein Leben aussieht, wenn du das Essensthema gelöst hast und 8 Merkmale, dass du auf einem guten Weg dahin bist. Diese Folge will ich dir sehr empfehlen. Die gibt dir nämlich einen Einblick, wenn du echt das Gefühl hast, ich bin noch ganz schön weit von dem entfernt, was die da gerade erzählt. Dann guck mal in die Show Notes, da ist diese Folge, was du erwarten kannst, wenn das Essensthema gelöst ist. Weil das ja so ein bisschen so über den Horizont schauen ist. Du siehst nicht nur den Baum, der am Ende des Horizonts steht, sondern auch noch dahinter. Und das, glaube ich, kann dir sehr, sehr helfen. Tatsächlich möchte ich aber zugeben, dass es Zeiten gibt, wo ich anfange, übers Essen nachzudenken. Wo ich so leichte Angstgefühle entwickle, wo ich merke, dass ich deutlich öfters größere Portionen esse als sonst zum Beispiel. Also es geht bei mir wirklich in beide Richtungen, dass ich ja einfach sich mein Essverhalten irgendwie verändert. Und das hat nichts mit der aktuellen Zyklusphase zu tun. Also das ist immer das Erste, wo ich denke, wo bin ich gerade in meinem Zyklus? Kann das damit zu tun haben? Nach dem Eisprung habe ich mehr Hunger, am Anfang, also vor dem Eisprung habe ich weniger Hunger. Und auch auf andere Lebensmittel. Und wenn das nicht der Grund sein kann, dann ist jetzt Zeit, sich die Frage zu stellen, was ist hier gerade los? Und dann versuche ich der Sache auf den Grund zu gehen mit den Techniken, die ich jetzt schon habe. Also meine to journalen, meine emotionale Lage zu checken, sind meine Bedürfnisse erfüllt, habe ich genug Ruhe, habe ich genug Schlaf, mit wem war ich in der letzten Zeit zusammen, passt meine Kleidung noch, gefällt mir meine Kleidung noch und so weiter und so fort. Also das sind ja schon ganz andere Baustellen jetzt, aber dann ist das ein Marker, dass gerade irgendwas nicht stimmt. Ansonsten ist der Modus: Ich denke nicht drüber nach. Und das sollte dein Ziel sein. Dein Endziel ist, nicht mehr übers Essen nachzudenken. Das ist für mich das höchste Ziel des intuitiven Essens. Ich fasse jetzt also nochmal meine Fehler zusammen und die daraus resultierenden Erkenntnisse und hoffe, dass du da wirklich für dich was mitnehmen kannst, dass du diese Umwege nicht gehen darfst. Und zwar Fehler Nummer 1. Intuitives Essen und Abnehmen. Das passt nicht zusammen. Wenn du langfristig oder auch nur mittelfristig intuitiv essen möchtest, dann geht es nur, wenn du das Thema Abnehmen und diese Kontrolle über den Körper loslassen kannst. Das heißt, kein Wiegen, kein Messen, kein Kalorienzählen, keine Zahlen in jeglicher Hinsicht. Nicht mal Kleidungsschildchen oder so. Also diese kleinen Dinger, die da in der Kleidung drin sind, mit irgendwelchen Größen. Das Zahlen sind für dich wie eine Droge. Je kleiner die Zahl, desto besser. Und das hält dich auf. Weg von den Zahlen hin zu einem Spektrum. Das ist die Idee. Und dazu gehört dann auch, dass du dich fragst, welche Funktion hat das Abnehmen? Welche Funktion hat die Kontrolle in meinem Leben? Was erwarte ich mir von einem niedrigen Gewicht? Wozu brauche ich diese Kontrolle, diesen Purpose für mein Leben? Das ist die Aufgabe, dass du dir das stellst. Und wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann werden wir uns diese Fragen stellen. Das kann ich dir versprechen. Also überleg dir, ob du dir diese Frage stellen willst, weil wenn du mit mir zusammenarbeiten wirst, dann wirst du da nicht drum rumkommen. Fehler Nummer 2. Du dokterst nur auf der Handlungsebene herum. Das heißt, du versuchst, dich an die Grundsätze des intuitiven Essens zu halten und das mit Willenskraft und Kontrolle. Also du machst quasi diese Intuitiv-Essen-Diät. Du trackst deinen Fortschritt, du hast diese Regeln und diese Regeln werden peinlich genau eingehalten. Dann kann ich dir sagen, das wird nichts. Wenn du auf der Handlungsebene herumdokterst mit Willenskraft und Kontrolle, dann bist du beim intuitiven Essen in einer Sackgasse. Fehler Nummer 3. Dein Leben bleibt so, wie es ist. Das ist eine harte Aussage, aber es ist wahr. Wenn du schrittweise in ein freies Leben ohne dieses Lastthema Essen gehen willst, in dieses Leben ohne das Essen, nicht essen, Sport machen müssen, dann musst du jeden fucking Stein hochheben, schauen, was da drunter ist und dann überlegen, take or toss. Und das ist hart, verdammt hart. Ich weiß es, ich habe es selber gemacht. Das Gute ist, du musst nicht alles auf einmal machen. Also immer einen Schritt nach dem anderen. Das hört sich jetzt wahrscheinlich verdammt riesig an, je nachdem, wo du gerade stehst. Das ist der Weg für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Aber ohne das geht's nicht. Dein Thema mit dem Essen hat eine Funktion in deinem System. Ich bin systemische Therapeutin, angehende systemische Therapeutin, und ich kann dir sagen, ohne dass du dir überlegst, welche Funktion dein Essen hat, deine Symptomatik in deinem System hat und wie du das loswerden kannst, solange wirst du es behalten. Weil du nicht ein Rädchen aus dem System rausnehmen kannst und dann läuft dein System einfach weiter, sondern dein System muss sich umformieren, dass dieses Rädchen rausgenommen werden kann. Und solange die Funktion vonnöten ist, kannst du das Thema nicht loslassen. So einfach ist es. Oder auch nicht. Puh. Vielleicht denkst du dir jetzt, das hört sich ziemlich groß und hart an und die gute Nachricht ist, you can do hard things, wie die Glennon sagen würde. You can do hard things. Und die Reise ist schon der Beginn von dieser Magie. Die Reise führt zu dir selber. Die Reise ist schon der Beginn der Magie. Das ist es, was deine Essstörung immer schon wollte, nämlich dir einen Weg zu dir selbst ermöglichen. Geh jetzt los. Baby Steps und alles wird sich fügen. Was auch immer gerade der nächste Schritt bei dir ist, geh diesen Schritt. Wenn du den Impuls hast, dass ich dir bei dem nächsten Schritt helfen kann, dass wir zusammen ein Stück von dem Weg gehen sollen, dann meld dich gerne für den Newsletter an. Der Newsletter bedeutet, dass du dich für den SOS-Kurs anmeldest, den runterlädst, damit bist du automatisch für den Newsletter angemeldet, kannst vorher noch den Kurs machen, da sind ganz, ganz viele wichtige Inhalte drin und ab voraussichtlich Juni werden tatsächlich die Tore geöffnet. Es laufen die Vorbereitungen immer noch im Hintergrund und du kannst dich dann ab irgendwann Juni zum 1:1 mit mir anmelden. Und ich freue mich schon wie ein Schnitzel. Ich bereite gerade die ganzen Unterlagen vor, die du dann zugeschickt bekommst und die Anmeldungsoption auf der Website und so weiter. Also es ist wirklich nicht mehr lange hin. Und den Link dazu findest du in den Shownotes, auch den Link zur Folge 94, von der ich gesprochen habe. Und jetzt fühle dich selbst und iss, was du willst. Deine Kathi von Emmy Rosa.